Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnaubern für die Burg Wallis. Der Rudolf Joder tritt als SVP-Präsident zurück und zieht selbstkritisch Bilanz. Die Berner Regierung legt sich für die Autobahnzubringer Emmental und Oberaargau ins Zeug. Die Freiburger Stadtregierung will endlich den Bahnhof zweisprachig anschreiben. Mit der offiziellen Zweisprachigkeit aber tut sie sich weiter schwer. Und die Modelleisenbahn Käserberg bei Freiburg hat eine neue Attraktion. Dort kann jetzt jeder seinen Bubentraum erfüllen. Am Mikrofon Peter Brandenberger. Der Rudolf Joder hört als Präsident der bernischen SVP auf. Er hat heute seinen Rücktritt auf Ende Oktober bekannt gegeben. Der Rudolf Joder war 6 Jahre SVP-Präsident und gleichzeitig auch Nationalrat. Jetzt hat er sich gegen das Parteiamt und für den Nationalrat entschieden, wie er im Gespräch mit dem Christian Strübin sagt.
Bei meiner Tätigkeit als Nationalrat in der Kommission hat einfach in den letzten Wochen massiv zugenommen. Gut, darum habe ich mich entscheiden, ob ich mich in Zukunft auf Bundespolitik konzentriere oder fahre ich weiter mit kantonaler Parteipolitik. Jetzt habe ich mich klar für die Bundespolitik entschieden. Umso mehr, dass ja auch ein sehr intensiver Wahlkampf in Vorbereitung ist im Hinblick auf die nächsten kantonalen Wahlen 2014. Beides geht nicht.
Habt ihr Vorstellungen, was der neue Präsident für ein Profil muss haben?
Es ist ja nicht meine Aufgabe, das zu definieren. Ist da der Erfindungskommission als Auskunftsperson zur Verfügung, aber er muss sicher mal sehr viel Zeit haben. Er muss ansprechbar sein für alle, er muss vernetzt sein, er muss so in der Lage sein, die Partei mit ihrer Geschlossenheit zu erhalten. Er muss auch strategisch können denken, muss Impulse geben, welche politischen Projekte man könnte anziehen.
Muss euer Nachfolger eidgenössischer oder kantonaler Parlamentarier sein? Ist das schon mal eine Vorbedingung?
Ja, das steht dort im Anforderungsprofil. Es muss jemand sein, der sicher mal eine Volkswahl bestanden und gewonnen hat, wo eine gewisse Bekanntheit hat und auch eben das politische Handwerk aus eigener Erfahrung gut kennt.
Was ist eure eigene persönliche Bilanz von diesen 6 Jahren, wo ihr jetzt Parteipräsident von der bernischen SVP war?
Also wir haben ein gutes Verhältnis immer in dieser Parteileitung. Bei den kantonalen Wahlen 2010 ist es gelungen, nach dieser Abspaltung, wo die SVP nur noch 30 Mandate hatte, auf 44 wieder zu erhöhen. Und bei den letzten Nationalratswahlen, und das hat wirklich geärgert, ist es ganz knapp nicht gelungen, einen zusätzlichen 9. Sitz zu erreichen, nur wegen 565 fehlenden Wählerinnen und Wähler. Also bei den Wahlen ist es recht gut gelaufen. Enttäuschend waren die Regierungsratswahlen und Ständeratswahlen. Und im sachpolitischen Bereich haben wir es durchgebracht, dass wir die Motorfahrzeugsteuer in der ersten Abstimmung im Februar vom letzten Jahr gewinnen konnten. Jetzt muss man die leider wiederholen. Wir sind aber sehr motiviert, noch einmal anzutreten. Persönlich ist mir auch gelungen, die ganze Sache mit dem Agrarfreihandel für die Landwirtschaft wahrscheinlich so zu bearbeiten im Bundeshaus, dass das Projekt gestorben ist.
Eine Erfindungskommission unter der Leitung von Grossrat Fritz Reber sucht jetzt eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Rudolf Joder. Die SVP-Delegiertenversammlung wählt Ende Oktober. Jetzt die weiteren Aktualitäten vom Tag. Zuerst zur Verpflichtung von Wladimir Petkovic als neuer Sittentrainer, Thomas Pressmann.
Der Wladimir Petkovic wird neuer Trainer auf einmal bis Ende Saison. Der ehemalige IB-Trainer könnte aber noch länger im Wallis bleiben, und zwar, wenn er mit seinem Team die Parage gewinnt und der FC Sion in der Super League bleibt. Das hat der Verein heute mitteilt. Der Petkovic wird Nachfolger vom Loco José, der vor 3 Wochen ist zurückgetreten. Der Wladimir Petkovic war von 2008 bis 2011 in Bern bei IB-Trainer gewesen. Vor einem Jahr hat er die Schweiz verlassen und den türkischen Club Samsunspor trainiert. Früher mal, Ende 80er Jahre, war der Bosnier Spieler beim FC Sion. Übrigens, der Spieler Serhe Diye vom FC Sion darf die nächsten Spiele nicht spielen. Die nächsten 8. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat das heute entschieden. Der Serhe Diye hat beim Match gegen Lausanne einen Ballbub vom FC Sion angegriffen. Seit der letzten Nationalratswahl hat der Berner Jura keinen Vertreter mehr im Bundeshaus. Der Jean-Pierre Graber von der SVP ist abgewählt worden. Für einen zweisprachigen Kanton wie der Kanton Bern liegt es nicht drin, dass die sprachliche Minderheit nicht im eidgenössischen Parlament vertreten sei. Das findet der bernjurassische Grossrat Maxim Zuber. Er will das ändern mit einer Standesinitiative beim Bund. Die Berner Regierung hat für das Anliegen ein offenes Ohr, hat sie ihre Antwort auf den Vorstoss geschrieben. Die Polizei hat einen Mann festgenommen. Dem wird vorgeworfen, am Wochenende in Bern mehrere Frauen bedroht und ausgeraubt zu haben. Er hat auch versucht, die Frauen zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Bei ihr ist es gelungen, wie die Polizei mitteilt. In Bern können Jugendliche von jetzt an legal sprayen. Die Stadt Bern hat heute mobile Stellwände vorgestellt, die sie jetzt an verschiedenen Orten aufstellen wollen. Die ersten 20 stehen im Jugendzentrum New Graffiti im Berner Nordquartier. Die Stellwände hat eine Jugendmotion gefordert.
Das Wetter bringt morgen vor allem im Berner Oberland und im Goms weiterhin Regen und Schnee. Sonst zuerst bewölkt, nachher ging sonniger, aber kühl. 9 Grad wird es nur im Wallis, 15 Grad. Hier geht es später in dieser Sendung darum, warum sich Freiburg so schwer tut mit der Zweisprachigkeit und wie die Schmiedfähig durch Käserberg vielen Buben von jetzt an einen grossen Traum erfüllen können. Zuerst aber geht es nicht um die Eisenbahn, sondern um die Autobahn. Der Kanton Bern und die Regionen Emmental und Oberaargau wollen endlich je eine Autobahn zubringen zu der A1. Strassen, die 200'000 Leute und ihre Wirtschaft an das Nationalstrassennetz anhängen und damit auch Dörfer und Stadtdurchfahrten entlasten. Es sind uralte Projekte, die jetzt aber in eine entscheidende Phase kommen. In der Sommersession entscheidet der Nationalrat nämlich, was als Teil von der Nationalstrasse akzeptiert wird und damit vor allem auch finanziert. Bei den bernischen Strassenprojekten geht es um über 500 Millionen Franken. Dafür steigt die Berner Bau- und Verkehrsdirektorin Barbara Egger schon mal auf die Barrikade. Besonders, weil Bundesrat und Nationalratskommission die Berner Wünsche lieber links würden lassen. Der Christian Strübin hat mit der Barbara Egger geredet.
Barbara Egger, der Kanton und die Regionen Emmental und Oberaargau wehren sich vehement jetzt beim Bund für die beiden Autobahnzubringer aus den beiden Regionen. Ist es möglicherweise das letzte Gefecht oder für die beiden Projekte können gefechten?
Ob es das letzte ist, kann ich nicht sagen, aber es ist sicher ganz wichtig, weil Ende Mai wird der Nationalrat über die Aufnahme von diesen beiden Strassen in Netzbeschluss entscheiden. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wir immer haben gesagt, der Kanton alleine kann die beiden Strassen nicht finanzieren.
Ihr habt mich nicht als unbedingter Strassenbau-Fan erwiesen, aber jetzt seid ihr wirklich dezidiert für die beiden Projekte. Wie ist das zu erklären?
Seit wir die ZMB vor 6 Jahren abgeschlossen haben, muss ich einfach sagen, hat der Druck und der Verkehr derart zugenommen, dass ich glaube, dass wirklich nur noch ein solcher Zubringer in beiden Fällen eine Lösung bringt. Wir haben das auch visualisiert im Emmental und wenn man das sieht, wie die Verkehrszunahme, die prognostiziert ist, wirklich eintritt und die hat bis jetzt immer gestummen, dann werden sich in 10, 15 Jahren riesige Staus durch das ganze Emmental noch schlimmer als heute ergießen.
Die beiden Projekte sind von der Idee her Jahrzehnte alt und auch die Planungen, die jetzt eigentlich noch gelten, sind etliche Jahre alt. Werden die Projekte immer irgendwo von der Aktualität überholt oder auch von der Schönheitsideal, was gerade modern ist bei der Planung und bei der Ausgestaltung von solchen Projekten?
Vielleicht ein bisschen schon in der Vergangenheit. Also, wobei ich muss sagen, es ist jedes Projekt in jeder Region hat eine so eine lange Realisierungstour, wenn es ein Projekt ist in dieser Grössenordnung. Also von dem her ist hier nichts Aussergewöhnliches. Aber ich glaube, was wir hier neu haben gemacht und das hat jetzt sicher auch zum Fortschritt beigetragen, ist, dass wir in einem partizipativen Prozess zusammengearbeitet haben, die Region mit dem Kanton.
Aber es geht um 370 Millionen im Emmental, es geht um 170 Millionen im Oberaargau und das alles zusammen bei einer massiven helvetischen Konkurrenz. Kanton Bern ist da bei weitem nicht der einzige Kanton mit solchen Begehren. Was geht ihm für eine Chance und was geht dem Projekt für eine Chance, wenn es jetzt nicht klappt mit dem Netzbeschluss?
Also ich hoffe, der Bund hat eine Einsicht, weil man muss einfach sehen, wenn das Emmental und das Oberaargau je ein Kanton wären, dann hätten sie ihren Anschluss. Also von dem her hoffe ich sehr, dass wir eine Chance haben. Wenn das jetzt nicht in Netzbeschluss aufgenommen wird, dann müssen wir weiter schauen, das auf Bundesebene zu forcieren. Mit diesen beiden Krediten für die Vorprojekte werde ich so oder so gehen.
Das Problem ist ja eigentlich das Geld.
Jetzt ist mal die Idee umeinander geistert von einer privaten Finanzierung von dieser Strasse, die man dann irgendwo auf eine Art wie konzessioniert. Ist das vielleicht plötzlich die Idee?
Ja, also im Emmental gibt es keine Möglichkeiten von PPP, das haben wir geprüft. Im Oberaargau hat es uns zuerst gedacht, weil es so ein klarer Strassenabschnitt ist, dort könnte man das allenfalls machen. Wir haben das geprüft, sehr umfassend, zusammen mit dem Bund, und sind dazu gekommen, dass das nicht geht. Also die Strasse eignet sich nicht für PPP, weil jemand müsste ja die privat betreiben und die möchten ja sicher einen Nutzen daraus ziehen. Also das funktioniert leider nicht.
Mit den Krediten für das Vorprojekt will die Regierungsrätin Barbara Egger im September im Grossrat als Vorleistung, dass man einem Bund baureife Projekte herlegen könnte. Der Bahnhof Fribourg soll bis Ende Jahr auf Deutsch, also mit Freiburg, angeschrieben werden. Nach jahrelangem Zögern hat sich der Gemeinderat von der Stadt dazu durchringen. Jetzt fehlt nur noch das grüne Licht vom Stadtparlament. Ist das einfach eine nette Geste gegenüber den Deutsch-Friburgern oder steckt mehr dahinter? Matthias Heimel.
Es ist vor allem mal das Ende von einem jahrzehntelangen Kampf der Deutsch-Friburger, wenn der Bahnhof vor der Hauptstadt auch mit Freiburg angeschrieben ist. Bis heute gibt es nur das Schild Fribourg und noch bis vor einem Jahr sind alle Vorstösse der Bahnhof zweisprachig zu beschriften versandet oder von der welschen Mehrheit im Gemeinde- und Generalrat abgelehnt worden. Warum jetzt der Meinungsumschwung? Sicher hat es damit zu tun, dass mit dem Thierry Steyer seit langem wieder mal ein Deutsch-Friburger im Gemeinderat ist. Der zündende Funke aber, der ist vor SBB gekommen. Thierry Steyert.
Das Ganze ist eigentlich entstanden dadurch, dass in den Zugsansagen hat man plötzlich anstatt Freiburg Fribourg gehört. Und das hat eine Reaktion seitens vom Kanton Fribourg ausgelöst. Der Herr Staatsrat von Landen ist da interveniert. Und dann ist die SBB ist also einverstanden gewesen, darauf zurückzukommen. Und jetzt gehört man in den Zug auch wieder Schnellzug nach Freiburg und nicht mehr Fribourg. Und in diesem Zusammenhang ist nachher auch die Diskussion wieder aufgekommen mit der zweisprachigen Beschriftung. Und darum ist es vielleicht auch leichter gewesen, die zu realisieren jetzt.
Ein zweisprachig angeschriebener Bahnhof sei ein starkes Symbol, sagt Claudine Breu. Sie ist Linguistin an der Uni Freiburg und Vorstandsmitglied der Deutsch-Friburger Arbeitsgemeinschaft, dem Verein, der sich für mehr Zweisprachigkeit stark macht.
Der Bahnhof, das ist natürlich etwas Wichtiges. Die Leute kommen da an, Touristen. Es ist ein Wahrzeichen von der Stadt. Es hat eine sehr, sehr starke Symbolik. Aber es ist einfach der Anfang auch, dass die Stadt mal sieht, okay, wir sind eine zweisprachige Stadt, wir haben ein Konzept für Zweisprachigkeit.
Sich offiziell zweisprachig nennen, davon ist Freiburg aber noch weit weg. Obwohl es im Alltag ja anders aussieht. Verwaltung, Politik, Kultur, Schulen, de facto ist Freiburg zweisprachig. Aber
es braucht für die Deutschsprachigen da, braucht es eben den letzten Schliff von dieser offiziellen Anerkennung, dass es nicht nur offiziös ist. Also ich habe viel Kontakt mit anderen zwei mehrsprachigen Städten auf der Welt und das Etikett ist einfach wichtig, dass man sieht, die Sprachgruppe ist da willkommen, sie ist schon gegen da ansässig gewesen und wir tun das anerkennen.
Die Aussage ist ein rotes Tuch für den Stadtpräsident von Freiburg, Pierre-Alain Clément. Er gilt nicht als Verfechter von einer zweisprachigen Stadt. Er findet, es länge doch, wenn man einfach eine pragmatische Art von Zweisprachigkeit lebe.
Nous essayons de vivre ce qu'on appellera un bilinguisme pragmatique. Je rappelle que l'administration de la ville de Fribourg est à disposition dans les deux langues. Nous avons des écoles alémaniques et que la justice se rend également en allemand pour ceux qui sont concernés.
Sagt und bestätigt damit indirekt genau das, was die Linguistin Claudine Breu sagt.
Jetzt fehlt einfach noch wirklich die offizielle Anerkennung von dieser Zweisprachigkeit.
Bleibt also die Frage an Pierre-Alain Clément, wann ist die Stadt Fribourg offiziell zweisprachig?
Ich peux pas vous dire. Je peux pas vous dire quand une réponse de Jean-Là va arriver. Et je pense que c'est une affaire qui doit aussi venir de la base. Pour le moment, me semble-t-il, tout n'est pas mûr.
Tout n'est pas mûr. Zeit sei noch nicht reif, sagt der Stadtpräsident.
Der Matthias Heimel. Um nochmal auf den Bahnhof zurückzukommen, nicht nur Fribourg soll künftig zweisprachig angeschrieben sein, sondern auch Murten. Dort heisst es auf Anfrage, man warte nur noch auf die finanzielle Beteiligung vom Kanton, für das Murten zu Murten machen wird. Das Grand Spacco bei Fribourg hat eine grosse Modelleisenbahn, Lischmöd-Fech-Dück-Käserberg. Dort hat heute der Altbundesrat Adolf Ogi das Kommando im Führerstand vor einer Lokomotive übernommen. Dank einem Simulator ist der ehemalige Bundesrat virtuell bis in sein Heimatdorf Kandersteg gefahren. Es war sozusagen die Jumpferfahrt von diesem neuen Simulator im Käserberg-Museum. Patrick Müllhauser.
Jetzt sind wir im Kehrtunnel.
Ja. Erkennen Sie.
Konzentriert setzt Adolf Ogi in der Führerkabine der Lokomotive, startet auf den Bildschirm, gibt Gas und zieht die Bremse. Unter Anweisung von Professor Hans-Jürg Rohrer von der Fachhochschule Biel, der den Simulator gebaut hat.
Jetzt können Sie mit der Bremse auf den ersten Punkt dort gehen.
Wir haben noch 40.
Ja, ja, aber jetzt geht
es. Jetzt geht es. Fahre ich langsam rein. Ja.
Kandersteg Endstation.
Er ist zufrieden mit mir und ja. Den Fahrplan, den habe ich auch eingehalten.
Den haben wir eingehalten, also. Wir haben kein Signal überfahren. Das ist das Wichtigste, wichtiger als der Fahrplan.
Der ehemalige Verkehrsminister von Schweiz ist begeistert. Diese Bahn sei sehr wichtig, sagt er.
Vielen Leuten geht jetzt das Licht auf. Das Licht auf, was für eine Bedeutung diese Bahn hat. Aber auch das Licht auf, was für eine schöne Natur, in der wir uns befinden. Es ist fast paradiesisch.
Der Adolf Ogi meint damit nicht nur den Lokomotivsimulator, sondern auch die grösste Modelleisenbahn der Schweiz, die hier im Käserberg-Museum steht. Lokführer spielen können die Leute auch im Verkehrsmuseum zu Luzern. Doch das sind nur ein Spielzeug und mit dem Simulator hier nicht zu vergleichen, erklärt Hans-Jürg Rohrer von der Fachhochschule Biel.
Und bei einem professionellen Simulator, wie das eigentlich einen ist, da ist das Ziel, dass das Fahrzeug und auch die ganzen Strecken in Richtung, also das Signal und die entsprechenden Sicherungsanlagen, 1:1 nachgebildet sind, wie im Original.
Und auch die Führerkabine ist original. Und zwar stammt sie von einer Gotthard-Lokomotive aus den 50er Jahren. Doch ganz einfach ist die Bedienung von diesem Simulator nicht.
Es hat eben sehr viele Bedienelemente, wesentlich mehr als bei einem Auto. Und ein Zug reagiert viel träger. Also wenn Sie da jetzt Zugkraft ausüben tun, was beim Auto Gas geben entspricht, dann geht es wesentlich länger, bis das reagiert. Das tut wesentlich langsamer beschleunigen. Und wenn Sie dann nicht rechtzeitig die Zugkraft reduzieren, dann schiessen Sie über Geschwindigkeit aus.
Nein, als Kinderspielzeug ist das nicht. Fahren kann man hier nur unter Anleitung. Eine Einführung dauert 3 Stunden lang.
Und zu dem Zweck sind ja sogenannte Oberlokführer oder ehemalige Oberlokführer dabei, die dann die Leute instruieren. Das sind die Leute, die bei der SBB die Ausbildung der Lokführer gemacht haben. Also das sind wirklich Vollprofi.
Für die Fachhochschule Biel ist das Bauen von Lokomotivsimulatoren zum Nischenprodukt geworden. Vor 10 Jahren hat die Bieler damit angefangen. Mittlerweile sind 30 Simulatoren in ganz Europa im Einsatz. Im Museum, aber auch für die Ausbildung von Lokomotivführern. Und der nächste Simulator ist bereits im Bau, sagt Hans-Jürg Rohrer.
Und im Moment haben wir sehr einen schönen Auftrag von der BLS, wo wir für die neuen Doppelstockzeuge, die diesen Sommer, den Herbst in Betrieb kommen, auch einen Ausbildungssimulator macht.
Wer seine Buben darum verwirklichen will und wie ein richtiger Lokomotivführer den Simulator im Käserberg-Museum benutzen will, der muss aber die ÖV Geldsäcke greifen. Die 3-Stunden-Kurs kostet stolze 485 Franken.
In dem Käserberg-Museum zu Grand Spacca bei Freiburg steht seit heute nicht nur der erste öffentliche Lok-Simulator vor Schweiz. Der Käserberg gilt schon länger als grösste Modelleisenbahn im Land. Fast 2 Jahrzehnte lang hat der Freiburger Bauunternehmer Marc Antilio daran gebaut.
Davon kann Menge Bub nur träumen. 90 Züge schlängeln sich auf 2 Kilometer Gleis durch Häuser und durch Berge. Die Augen von Marc Antilio leuchten beim Erzählen.
Il est 11h, nous sommes dans les années 90, c'est-à-dire de 90 à 2000. Et tout ce qui est là, aussi bien les voitures, les trains, les pubs, même les publicités, sont des publicités de cette époque.
Es ist öfi, wie sie in den 90er Jahren. Alle Züge, alle Autos, alle Werbeplakate stammen aus dieser Zeit. 17 Jahre lang hat Marc Antilio an dieser Modelleisenbahn gebaut.
J'ai eu l'occasion de faire 10 000 photos en Suisse avant de commencer ça, pour s'inspirer. C'était pas pour copier, c'était pour s'inspirer.
Ich habe 10'000 Fotos gemacht in der ganzen Schweiz. Nicht für Gegenden zu kopieren, aber für mich zu inspirieren, sagt der 72-Jährige. Baut hat er die Anlage nicht selber, dafür hat der pensionierte Bauunternehmer keine Zeit gehabt. Spezialisten waren am Werk, zum Beispiel für die unzähligen Häuser zu machen.
Parce que ces maisons, nous ne les trouvons pas dans le commerce et nous avons décidé de les faire nous-mêmes. Donc c'est une maquettiste qui a été là 3 ans et demi.
Die Häuser kann man in keinem Geschäft kaufen, die haben wir alle selber gemacht. Ein Modellbauer hat 3,5 Jahre daran gearbeitet. Auf der ganzen Anlage gibt es 6500 menschliche Figuren. Alle haben ganz eine bestimmte Aufgabe.
Par exemple, là, c'est une maison qui vient de se construire. Il y a le déménageur, vous voyez, il y a le camion de déménagement qui arrive ici. Et puis, c'est les jardiniers qui sont en train de planter le jardin.
Zum Beispiel hier das neue Einfamilienhaus. Der Möbelwagen ist noch da und im Garten pflanzen die Gärtner Sträucher und Bäume. Der Marc Antilio hat viel Leidenschaft und Geld in die Anlage gesteckt. Das Museum ist vor 3 Jahren aufgegangen und mit rund 40'000 Besuchern bisher bei weitem nicht selbsttragend. Doch für einen 72-Jährigen ist das nicht das Wichtigste. Er will seine Freude am Eisenbändeln mit anderen teilen.
Ich denke, que tous ces détails, si on les met ensemble, c'est évidemment, je dirais, le charme de cette maquette.
Es sind all die Tausende von Details, die den Charme dieser Anlage ausmachen.
Der Patrick Müllhauser über das Modell Eisenbahntraumland Käserberg zu Grange Paco bei Freiburg. Wichtiges vom Tag aus der Region nochmal kurz zusammengefasst von Thomas Pressmann.
Die SVP vom Kanton Bern muss einen neuen Präsidenten suchen. Der Rudolf Joder hört als Parteichef auf. Er hat heute seinen Rücktritt auf Ende Oktober bekannt gegeben. Seine Bilanz nach 6 Jahren sei durchzogen. Die SVP hat im Kantonsparlament und im Nationalrat gut abgeschnitten, aber...
Enttäuschend waren die Regierungsratswahlen und Ständeratswahlen. Im sachpolitischen Bereich haben wir es durchgebracht, dass wir die Motorfahrzeugsteuer in der ersten Abstimmung im Februar vom letzten Jahr gewinnen konnten. Jetzt muss man die leider wiederholen. Persönlich ist mir auch gelungen, die ganze Sache mit dem Agrarfreihandel für die Landwirtschaft wahrscheinlich so zu bearbeiten im Bundeshaus, dass das Projekt gestorben ist.
Er trete als Parteichef zurück, weil sein Amt als Nationalrat gäng mehr Zeit brauche. Eine Findungskommission sucht jetzt eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Rudolf Joder. Die SVP-Delegiertenversammlung wählt Ende Oktober. Der ehemalige IB-Trainer Vladimir Petkovic wird neuer Trainer beim FC Sion, das auf einmal bis Ende Saison. Wenn er mit seinem Team die Parage gewinnt und der FC Sion in der Super League bleiben kann, werde der Vertrag verlängert, hat der FC Sion heute mitteilt. Der Petkovic ist von 2008 bis letztes Jahr Trainer bei IB gewesen. Die Regionen Emmental und Oberaargau verlangen einen Anschluss an das nationale Autobahnnetz. Zusammen mit der Berner Regierung fordern sie den Bund auf, die Zubringerstrasse ins Nationalstrassennetz aufzunehmen. Das ist wichtig für die Wirtschaft und für die Entlastung der Ortschaften vom Verkehr, haben sie heute zusammen vor den Medien gesagt.
Ausführlichere Worte und Bild sind die Aktualitäten von heute auch im Internet auf regionalschnau.ch. Jetzt die Wetterprognose von SF Meteo.
In der Nacht lässt der starke Wind nach und die Temperaturen sinken auf 3 bis 6 Grad. Morgen regnet es und schneit vor allem im östlichen Berner Oberland und im Goms immer wieder. Die Schneefallgrenze kann lokal auf 800 Meter sinken. An den anderen Orten hat es am Vormittag noch viel Wolken, es wird aber nur noch selten nass. Am Nachmittag und Abend lösen sich die Wolken langsam auf und die sonnigen Abschnitte werden immer länger. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf gut 10 oder 11 Grad an. Im Rhonental kann es auch 15 Grad geben. In der Nacht auf den Donnerstag gibt es nochmal Frost. An vielen Orten fallen Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Am Donnerstag selber scheint dafür die Sonne und am Nachmittag steigt die Temperatur auf 15 Grad, im Wallis sogar auf 20 Grad an. Erst gegen den Abend ziehen vom Genfersee her wieder neue Wolken auf.
Claudia Stocker von SF Meteo im Regionalschnellbahn Freiburg-Wallis am 10. Abend. Redaktion hinein Peter Brandenberger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.